Dann gibt es eben diesen einen Vorstoß Richtung Bayern-Tor in der 96. Minute und Marcel Gauss macht dieses Tor. Und ich konnte in dem Moment gar nicht richtig erkennen, wer war es denn jetzt eigentlich, weil natürlich alle Leute nach vorne gesprungen sind. Und dann habe ich aber das Problem in Anführungsstrichen, ich habe 28 Sekunden Torjingle und nach 28 Sekunden muss ich den Torschützen eigentlich mit dem Stadion schreien.
Kommunikationspuls von und mit dem Kommunikationsexperten Dr. Thorsten Klein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Kommunikationspuls, herzlich willkommen zurück und zwar zu einer, wie ich finde, durchaus besonderen Folge, weil wir heute uns Kommunikation in einem Fußballstadion anhören. Und ich begrüße ganz herzlich in unserer illustren Runde den Tauzi, also Christoph Tautz, den Stadionsprecher des 1. FC Saarbrücken.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Lieber Christoph, wir haben beim 1. FC Saarbrücken eine unglaublich bekloppte, positiv bekloppte Saison jetzt schon hinter uns, insbesondere wegen des DFB-Pokals. Darauf kommen wir gleich, aber gib uns doch bitte mal einen kurzen Einblick. Du bist ja die Stimme des Ludwigsparks. Wie wird man denn die Stimme des Stadions?
Also bei mir war es tatsächlich ein großer Zufall. Ich war schon immer FCS-Fan und habe damals beim Saarländischen Rundfunk bei Unser Ding anfangen dürfen, als noch 15-Jähriger, als Unser Ding gerade gegründet wurde. Und da war so ein bisschen die Devise, man darf alles machen, man darf sich bei allem austesten. Und jeder durfte so sagen, ich habe Interesse an Moderation, ich habe Interesse an Nachrichten. Und ich habe dann auch relativ schnell gesagt, ich hätte Interesse an Sportreportage. Und könnt ihr mich nicht irgendwie zum 1. FC Saarbrücken schicken? Die haben damals noch in der 2. Liga gespielt. Und dann war ich dann bei jedem Heimspiel immer im Stadion und habe dann aus dem Stadion für Unser Ding geschaltet, also für den Radiosender. Und dann ist leider 2006 der 1. FC Saarbrücken abgestiegen aus der 2. Liga. Die Medienpartnerschaft hat sich gewechselt und plötzlich war der Saarländische Rundfunk beim FCS wieder angesagt. Und mein damaliger Chef von SR1 hat gesagt, ja, wir brauchen irgendjemanden, der die SR1-Fahne im Stadion hochhält, wenn wir jetzt der neue Medienpartner sind. Und der wusste, ich bin eh immer da, der wusste, ich bin Fan und hat gefragt, ob ich das machen will. Und da musste ich natürlich keine 2 Sekunden drüber nachdenken und habe sofort Ja geschrien.
Muss man denn Fan sein oder geht das auch, ich sag mal so, emotionsloser?
Also es gibt ja auch Stadionsprecher, die tatsächlich von ihren Radiosendern, weil sie eben Medienpartner sind, abgestellt werden, die dann da sozusagen ihren Job erledigen. Ich finde, das merkt man aber auch, ob da jetzt jemand an der Seitenlinie steht, der mitfiebert, der mitleidet oder ob da jemand einfach nur seinen Job runterreißt. Also ich, wenn ich die Frage jetzt konkret beantworten soll, würde ich sagen, ja, man kann den Job nur machen, wenn man selber auch Fan von dem Verein ist.
Bevor wir zu dem Thema Kommunikation in die Tiefe gehen, wie definierst du denn die Rolle eines Stadionsprechers in einem deutschen Fußballstadion?
Gute Frage, sehr gute Frage. Also ich kann schon mal sagen, was ich finde, was der Stadionsprecher nicht ist. Er ist nicht der Anpeitscher, weil ich dann immer mal wieder so auf den Weg mitbekomme, ja, und mach heute ordentlich die Stimmung im Stadion und so. Das ist nicht die Aufgabe des Stadionsprechers. Dafür haben wir Ultras, die machen das sehr gut. Vor allem beim 1. FC Saarbrücken machen die Ultras sehr gut, das sehr gut, dass sie da Stimmung im Stadion machen. Es ist zum einen natürlich ein bisschen der Servicegedanke, der beim Stadionsprecher eine Rolle spielt. Also man gibt die Informationen. Über Auswechslungen natürlich während des Spiels, über die Aufstellungen, vielleicht auch das ein oder andere, was die Verkehrssituation angeht. Also wirklich klassische Servicegedanken. Und zum anderen ist es natürlich auch zum gewissen Teil Unterhaltung, wenn es im Stadion irgendwelche Unterhaltungselemente gibt, wie Interviews, wie Halbzeitspiele oder Gespräche mit den Fans, sodass es im besten Fall ein bisschen kurzweiliger ist, bis das Spiel endlich losgeht oder bis die Halbzeit halt vorbei ist.
Also ich nehme mal mit, Service und Unterhaltung so als zwei Grundgerüste deiner Rolle. Und wenn ich mir das recht überlege, Service, das ist dann Information und Unterhaltung ist dann Entertainment, also ist das das klassische Infotainment.
Kann man so sagen, ja. Infotainment im Sportbereich, ja. Im Live-Segment.
Im Live, genau, im Live-Segment. Gut. Okay, wo bekommst du denn Informationen her? Also insbesondere, wenn es darum geht, rund ums Stadion. Die Kamphauser Straße ist jetzt sinnfreierweise gesperrt. Die Zuschauer mögen bitte einen anderen Weg nehmen. Wird das vorher besprochen? Bist du in Sicherheitsbesprechungen dabei? Bekommst du ein Briefing der Polizei oder wo organisierst du dir denn deine Informationen?
Also tatsächlich bei den Sicherheitsbesprechungen, die es vor allen Heimspielen gibt, in der Regel Donnerstag, soweit ich weiß, bin ich nicht dabei. Weil da aber in der Regel auch viele Sachen ähnlich sind. Wenn es dann tatsächlich besondere Spieltage sind und die Kamphauser Straße in Saarbrücken, die am Stadion vorbeiführt, wird gesperrt. Ich meine, es ist eine sehr wichtige Lebensader der Stadt. Dann weiß ich das auch schon vorher. Ich habe in der Regel einen Tag oder 2 Tage vor dem Heimspiel ein Gespräch mit ein, zwei, drei Leuten aus dem Verein. Je nachdem, wer für welche Bereiche verantwortlich ist und versuche mich da auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann weiß ich eben, okay, heute ist die Kamphauser gesperrt, darüber sollten wir auf jeden Fall mindestens mal in der Halbzeit informieren. Dann gebe ich das weiter an denjenigen, der die Anzeigentafel bedient. Bitte bereite entsprechende Sheets vor, dass wir sie einblenden können. Ich spreche mit unserem Geschäftsführer zum Beispiel auch darüber, ist es ein Rotspiel, also ein Spiel, bei dem vielleicht auch mit Ausschreitungen oder mit einem Platzsturm oder so gerechnet werden muss. Wir hatten zum Beispiel ja dieses Derby im DFB-Pokal gegen diese Mannschaft aus der Pfalz. Und da wurde schon vermutet, dass egal wie das Spiel endet, am Ende irgendeine Seite auf dem Platz stehen wird. Nämlich entweder die Seite aus Saarbrücken oder aus der Pfalz. Und darauf war ich dann, oder waren wir vorbereitet. Also wir hätten entsprechende Sheets für die Anzeigentafel gehabt. Ich habe mich darauf vorbereitet, eventuell was sagen zu müssen. Man muss sich dann tatsächlich auch darauf vorbereiten, wo man das dann eventuell ansagt, weil ich stehe in der Regel ja neben dem Kabinentrakt, wo die Mannschaften ein- und auslaufen. Und im Fall eines Platzsturmes wird dieser Bereich halt sofort isoliert. Also da werden sofort Banden aufgestellt, dass Leute, die auf dem Platz sind, eben nicht in die Katakomben kommen, um dort nochmal zu randalieren oder sich einzelne Spieler zu schnappen, denen sie nochmal was sagen wollen. Und da muss ich dann auch schauen, wo stehe ich denn dann und habe trotzdem noch eine Sicht aufs Spielfeld oder aufs Stadion, damit ich das halt auch entsprechend ja sehen und kommentieren kann.
Du hast gerade den Namen der Stadt aus der Pfalz nicht genannt. Ich kann doch vielleicht denjenigen, die nicht wissen, worum es hier geht, folgende Anekdote mitgeben. Ich bin mit meinem Sohn, der ist jetzt 10, zu Fuß zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden spaziert. Das war ein Freitagabendspiel und es war wunderbarer Sonnenschein. Und wir haben auf dem Weg dorthin jede Menge Polizei gesehen und dort stand auch ein Polizeiauto mit dem Kennzeichen RPL für Rheinland-Pfalz. Und mein Sohnemann hat das relativ flott geschnallt und sagte dann: Papa, ich muss mal fragen. Dann dachte ich mir, was macht der jetzt? Dann ist er zum Polizeiauto hin und sagte: Hey, woher kommt ihr? Und dann sagte der Polizist: Aus Wittlich. Und dann sagte mein Sohnemann: Na, dann ist ja gut, Hauptsache nicht aus Kaiserslautern.
Sehr gut, der ist sehr gut erzogen.
So,
Höflich fragen und die richtigen Leute nicht so gut finden.
so viel dann zum Thema, damit auch jeder weiß, um was es hier geht. Wir kommen gleich nochmal zu dem Spiel zurück. Muss man denn eine Ausbildung machen zum Stadionsprecher? Weil alles das, was du gerade erzählt hast, ist ja jetzt nicht das Tagesgeschäft eines Moderators. Sprich, hast du irgendwelche Kommunikationstrainings mitgemacht, um das alles hinzukriegen, oder ist das alles in der Tat Learning by Doing?
Es ist absolut Learning by Doing. Also es gibt kein Handbuch, wie werde ich ein guter Stadionsprecher. Es gibt auch kein Seminar, das man belegen kann, um da irgendwelche Skills zu erlernen. Ich hatte tatsächlich schon ein bisschen das Glück, dass ich, als ich damals angefangen habe, durfte ich beim Saarländischen Rundfunk schon hin und wieder mal moderieren und habe auch schon mal vor Leuten auf einer Bühne gestanden, sodass ich zumindest wusste, wie man das Mikrofon richtig rumhält. Aber es prasseln dann ja doch viele Sachen auf einen ein und eine Situation in einem Stadion ist halt einfach eine sehr spezielle und eine ganz andere als jetzt bei einem Konzert oder bei einer anderen Veranstaltung. Das muss man einfach lernen. Da muss man irgendwie ein Gespür für entwickeln. Welche Ansprache kann ich wählen, sodass ich die Leute erreiche und sie nicht irgendwie vor den Kopf stoße? Da macht man auch mal den ein oder anderen Fehler. Ich habe in meinem allerersten Jahr gleich mal für negative Schlagzeilen gesorgt. Damals habe ich noch mit Frank Falkenauer zusammen moderiert. Und da waren wir noch sehr jung und dumm, will ich es mal sagen, weil es gab einen Frauentag beim 1. FC Saarbrücken. Und da hatten dann zum Beispiel Frauen freien Eintritt ins Stadion. Und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, mal im Stadion erklären zu müssen, was denn jetzt nochmal Fußball ist, speziell für Frauen. Da gab es zu Recht dann einen entsprechenden Aufschrei und sehr unangenehme Zeitungsartikel. Ja, das muss man aber auch mal erlebt haben und gemacht haben, um daraus zu lernen. Und jetzt kann ich wenigstens sagen, ich war damals jung.
Und ich habe mit Frank studiert und weiß, dass ihr jung wart.
Ja.
Es gibt in der Tat ja kritische Situationen in solchen Spielen. Du hast eben schon mal genannt, es wird davon ausgegangen, dass es zu einem Platzsturm kommt. Auch dort ist ja dann in der Kommunikation jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Wie macht man das? Also wie bereitest du dich denn vor auf solche, sagen wir mal, riskanten Spiele oder auf solche, naja, durchaus ja komischen Momente, wenn man plötzlich vielleicht auch ein Stadion evakuieren muss?
Also es gibt keine Ausbildung für Stadionsprecher, aber es gibt zumindest ein Handbuch für Platzansager und Stadionsprecher, so heißen wir offiziell, weil auch der in der Kreisliga da die Durchsagen macht, das ist dann der Platzansager. Und da gibt es für fast jede Situation Vorgaben oder nicht Vorgaben, sagen wir mal Vorlagen, was man da sagen könnte. Die sind, wie ich finde, sehr technisch und ich glaube, jeder Stadionsprecher kennt diese Texte, hat aber für sich selbst im Kopf auch Formulierungen, die vielleicht für die eigenen Fans besser passen. Also ein Thema, was zum Beispiel immer wieder auftaucht, ist natürlich Pyrotechnik. Das ist verboten in den deutschen Stadien. Deswegen ist der Stadionsprecher angehalten, sobald Bengalos gezündet werden oder Böller geworfen werden oder Rauchtöpfe gezündet werden, muss man sofort eine Durchsage machen. Das mache ich auch. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Pyrotechnik ein Teil der Fußballkultur ist. Und dass es oft auch sehr schön aussieht, auch wenn es gefährlich sein kann. Im besten Fall wissen diejenigen, die das vorbereiten, aber was sie machen und entsprechend informieren sie auch das Umfeld dort, sodass Gott sei Dank, soweit ich weiß, bisher beim 1. FC Saarbrücken es so gut wie keine schlimmen Verletzungen gab mit Pyrotechnik. Und da fände ich zum Beispiel total unangemessen, in einer falschen Tonart das zu verurteilen. Deswegen sage ich immer, sobald es brennt irgendwo, meinen Standardsatz, ihr kennt die Regeln, Pyrotechnik ist in deutschen Stadien verboten, bitte haltet euch daran. Vollkommen wertfrei. Und dann gibt es ja Situationen, dass bei bestimmten Spielen sozusagen ein Bengalo Dauer gezündet wird, 90 Minuten lang. Und auch da, das Handbuch sagt, wenn Bengalos gezündet werden, sagt der Stadionsprecher was. Aber ich würde mich ja zum Deppen machen, wenn ich alle 5 Minuten bei jedem Bengalo die gleiche Durchsage mache. Im Gegenteil, ich würde die vielleicht sogar noch mehr anstiften, weil sie wissen, ah, guck mal da, wir sind im Fokus, dann machen wir noch mehr. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu, jemand, der gerne Bengalos zünden will, der macht das dann nicht mehr, nur weil der Stadionsprecher sagt, es ist verboten. Also da muss man schon immer gucken, dass man da irgendwie so ein bisschen die Form hält. Und also mir fällt jetzt gerade ein, bei dem Gladbach-Spiel war das so im DFB-Pokal, da war Borussia Mönchengladbach zu Gast, da wurde sehr viel gezündet auf beiden Seiten. Die Gladbacher haben dann zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt wieder losgelegt. Und da habe ich nur gesagt, hier wegen Pyro, wisst ihr Bescheid. So, damit habe ich meinen Soll erfüllt. Und ja.
Das kann ich verstehen. Du hast auch eben schon die Tonart angesprochen. Ich finde ja, in der Kommunikation gibt es so, naja, ein, zwei Genres, die sind in der Tat schwierig. Das eine ist Satire, das andere ist Ironie und durchaus auch, sagen wir, die Kategorie Humor. Wie gehst du denn mit Ironie und Satire um?
Ah, also ich habe im Radio eingetrichtert bekommen, dass Ironie im Radio nicht funktioniert. In 95% der Fälle stimmt das auch. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn man, je nachdem, was man sagt und wie man es sagt und wie man die Pausen macht, dann kann man auch Ironie verstehen, sowohl im Radio als auch im Stadion. Wobei natürlich die Gefahr im Stadion viel, viel größer ist, dass sie nicht verstanden wird, weil da eine ganz andere Geräuschkulisse ist, weil die Leute dem Stadionsprecher jetzt auch nicht aktiv zuhören in der Regel, sondern es ist wie beim Radio, es läuft so nebenher, während man dann mit seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau spricht. Also ich habe auch schon den ein oder anderen Spruch gemacht, der so ein bisschen ironisch gemeint war und habe auch gemerkt, dass dann hier und da im Stadion mal gelacht wurde. Aber die Gefahr ist groß, dass es in die Hose geht.
Und wie verhält sich das mit Humor? Humor ist ja auch eine ernste Sache, ne?
Humor ist tatsächlich eine ernste Sache, ja. Ich überlege gerade tatsächlich, also wir haben ein Halbzeitspiel bei jedem Heimspiel. Das ist in der Regel von Saison zu Saison ein anderes Spiel, aber in der Regel sind diese Spiele so aufgebaut, dass die Zuschauer vielleicht auch ein bisschen was zu lachen haben. Und dann natürlich auch der Stadionsprecher. Also es gab schon Momente, wir hatten vor einigen Jahren so ein Spiel, da musste man sich um einen Ball 10-mal drehen und dann sollte man einen anderen Ball treffen. Nur wenn man sich vorher 10-mal gedreht hat, dann läuft man in der Regel nicht mehr geradeaus. Und wenn man vorher vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk hatte in der ersten Halbzeit, dann schon, in der ersten Hälfte, dann schon erst recht nicht mehr. Und da konnte ich mich teilweise auch schon nicht mehr halten vor Lachen. Da musste ich dann auch einfach mitlachen mit dem Stadion. Und ansonsten ist tatsächlich, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt von eben, bei Service und bei der Unterhaltung gar nicht so viel Platz für Humor im Stadion. Also Gott sei Dank gibt es bei uns keinen Comedian, der irgendwelche Witze erzählt. Ich erzähle auch keine Witze, sondern da geht es wirklich um Fußball und um die Infos, die wir dafür brauchen.
Zu der Tonart gehören ja selbstredend dann auch Emotionen. Emotionen können untermauert werden mit Musik. Vor dem Spiel beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga laufen, ich behaupte jetzt mal, aus dem Bauch heraus in den 20, 25 Minuten vorm Spiel ausschließlich eigene Songs. Also keine Charts, keine 80er oder 90er, sondern ausschließlich eigene Songs. Welche Rolle spielt denn diese Musik für deinen Job?
Eine ganz große. Also ich bereite für jedes Heimspiel einen Ablaufplan vor. Da steht drin, wann welche Programmpunkte stattfinden, also wann kommt die Aufstellung der Gäste, wann die Aufstellung vom 1. FC Saarbrücken, gibt es eventuell ein Interview, mit wem, was muss die Anzeigentafel für das Interview wissen, müssen die dabei irgendwas einblenden. Und da steht aber auch drin, wann welcher Musiktitel läuft. Und tatsächlich ist es so, dass die letzten 7, 8 Minuten vom Spiel, die sind eigentlich immer gleich. Es läuft immer als letztes Lied, bevor das Spiel beginnt, läuft unsere Vereinshymne. Davor ist die Aufstellung mit den Fans gemeinsam. Davor läuft das Lied Meine Heimat, mein Verein von Tavel, weil es ein sehr emotionaler Text ist und weil in der Regel vor diesem Lied es einen Programmpunkt gibt, den wir vor, glaube ich, 2 Jahren oder so eingeführt haben, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Eltern zum ersten Mal logischerweise mit ihren Kindern im Stadion sind. Und dann haben 2, 3 Eltern mir mal geschrieben, hier, ich bin mit meinem Sohn, ich bin mit meiner Tochter da. Und dann dachte ich, ach, wie schön, dann wollen wir die doch mal besonders grüßen. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass wenn Eltern tatsächlich ihre Kinder mitbringen, schreiben die mir in der Regel vorher und dann schicken sie auch ein Bild mit und dann wird das eingeblendet auf der Anzeigentafel und dann begrüße ich diese Kinder extra und heiße sie willkommen in der blau-schwarzen Familie. Und danach kommt eben dieses Lied. Und das ist schon oft ein sehr emotionaler Moment, weil man dann so Geschichten hat, die man eben kennt vom Fußball ganz klassisch, dass dann der Papa voller Stolz schreibt, ja, heute bin ich mit meinem Sohnemann da, der ist 5 Jahre alt und der Opa ist auch noch mit dabei, der hat mich damals mitgenommen. Da merke ich manchmal selber, während ich das dann vorlese, dass ich selber davon gerührt bin, weil ich dann so ein Bild im Kopf habe. Und dann kommt halt eben dieses eher sehr emotionale Lied und da sind dann schon auch viele Emotionen dabei. Und genau, und die restliche Musik, die stelle ich halt zusammen und auch da versuche ich immer irgendwie so eine Stimmungskurve herzustellen. Also, dass die Lieder Richtung Anpfiff ein bisschen schneller werden, ein bisschen motivierender werden, ein bisschen mehr vielleicht auch mal was zum Mitsingen. Gerade im DFB-Pokal läuft dann mal so ein DJ Ötzi mit Hey Baby, weil ich dann war oder weil man weiß, dass dann irgendwann das Stadion da mitsingt. Das ist aber, ich glaube, das wird oft gar nicht so, das ist gar nicht so wichtig, aber für mir ist das immer wichtig. Ich habe auch ganz oft, dass ich zum Beispiel, wenn es so Phasen gibt, in denen es gerade nicht so läuft, dann versuche ich Songtexte zu finden und Songs zu finden, die aber eine Botschaft haben. Also zum Beispiel lief bei jedem DFB-Pokalspiel ein Song von Kissing Dynamite. Kein Mensch kennt diese Band, aber der Song heißt It's Not the End of the Road. Und mir war das zum Beispiel wichtig, dass immer dieses Lied lief vor dem Spiel. Und da achte ich eben auch drauf, wenn ich dann die Musik zusammenstelle.
In der Kommunikation geht es ja in der Tat ganz stark darum, Botschaften zu senden, Botschaften zu platzieren. Inwiefern bist du denn in dem, was du sagst und in der Musik, die du auswählst, frei in deinen Entscheidungen? Und wie viel zahlen diese Songs oder deine Ansagen dann auch auf die Botschaft ein, die der Verein vermitteln will? Im besten Falle gibt es ja eine Schnittmenge.
Ja, Also tatsächlich bin ich komplett frei, was die Zusammenstellung der Musik angeht. Was die Programmpunkte angeht, da ist es ein ständiger Austausch mit dem Verein in Rücksprache. Wenn es jetzt irgendwelche Aktionstage gibt, wie für das Ehrenamt oder vor einiger Zeit hatten wir einen Aktionstag, da hat sich das Länderspiel Saarland gegen Deutschland zum 70. Mal gejährt, gab es eine besondere Aktion im Stadion, dann wird Absprache gehalten, okay, macht es Sinn, dazu ein Interview auch zu machen im Stadion, wenn ja, mit wem? Und ansonsten habe ich halt auch hier und da mal Ideen, die wir dann versuchen durchzusetzen und sie dann austesten und gucken, ob sie funktionieren. Und im besten Falle, ja, ist das, repräsentiere ich dann dann auch die Werte und das, was der Verein auch möchte. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, würde man es mir sehr schnell sagen.
Das Länderspiel des Saarlandes gegen Deutschland ist 70 Jahre her. Nur deshalb konnte es ja das Wunder von Bern geben, weil wir Saarländer ja absichtlich die deutsche Mannschaft 3-1 gewinnen ließen damals. Du bist jetzt seit 20 Jahren am Mikro.
Ja,
Ist das
also es ist
korrekt?
jetzt mein 18. Jahr als Stadionsprecher, ja.
Das 18. Ah, vorher war noch 2 Jahre dann für unser Ding. Okay. Aber eine solche Saison wie die jetzige hast du noch nie erlebt, korrekt?
Ja, in der Tat. Also wir hatten ja vor 4 Jahren schon beim 1. FC Saarbrücken das besondere Merkmal, dass wir es damals als Regionalligist, also als Viertligist, bis ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft haben. Aber dann kam ja eine andere Besonderheit namens Corona, die irgendwie alles durcheinander geworfen hat. Und dass man jetzt, so wie in dieser Saison, einen Marsch oder eine Reise bis ins Halbfinale schafft und dabei aber Vereine wie Bayern München, Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach auf der Strecke zurücklässt, das ist schon wirklich extrem krass. Also das ist was Besonderes, aber es ist auch besonders, dass ich hatte in diesen 18 Jahren vor der jetzigen Saison nur ein einziges Mal den Moment, dass ein Spiel abgebrochen werden musste. Es war damals in unserem Auswärtsstadion in Völklingen. Da hat es ununterbrochen geregnet und der Platz war tatsächlich nicht mehr bespielbar. Und dann hat der Schiedsrichter damals in der Halbzeit das Spiel abgebrochen. In der Saison haben wir das jetzt gegen Dynamo Dresden gehabt und dann nochmal gegen Borussia Mönchengladbach, dass das Spiel entweder in der Halbzeit gegen Dresden abgesagt wurde und dann wiederholt wurde oder eben kurz vor Anpfiff, nämlich tatsächlich 3 Minuten vor Anpfiff, als ich das Vereinslied angesprochen habe, und auch der festen Überzeugung war, es geht jetzt gleich los. Währenddessen wurde mir gesagt, es findet nicht statt, du darfst jetzt gleich sagen, dass die Leute nach Hause müssen.
Inwiefern bist du denn in solchen Situationen in die Entscheidungsfindung eingebunden?
Gar nicht. Das ist auch gut so. Also dafür gibt es Leute, die genau dafür da sind, also entweder ist es der Schiedsrichter, der eben sagt, dieser Platz ist bespielbar oder ist eben nicht bespielbar, oder die Verhältnisse draußen auf den Rängen sind so, dass wir dieses Spiel nicht weiterlaufen lassen können, weil zum Beispiel ein Platzsturm droht, weil die Atmosphäre auf den Rängen so hitzig ist, weil vielleicht die Pyrotechnik gar nicht mehr aufhört und man nichts mehr sieht im Stadion, weil alles voller Rauch ist. Oder weil es eben die Polizei ist, die dann sagt, es gibt irgendwie eine Gefahrenlage und wir können es nicht einordnen, wir müssen die Veranstaltung jetzt abbrechen. Dann da bin ich tatsächlich nur das ausführende Organ, der dann am Ende die Entscheidung verkünden muss.
Nun habe ich ja einige Jahre in der Krisenkommunikation auch hinter mir und durfte ja auch die eine oder andere Situation mit üben und simulieren. Gibt es denn in deinem Job auch ähnliche Übungen? Habt ihr schon mal eine Stadionevakuierung oder eine Bombendrohung? Es gibt ja genug Irre mittlerweile auf der Welt, schon mal simuliert und was dann zu tun ist?
Nee, also simuliert haben wir es nicht. Es gibt, wie gesagt, diese Vorgaben oder Vorlagen vom DFB als Handreichung und es gibt mehr oder weniger regelmäßigen Austausch zwischen den Stadionsprechern der ersten drei Ligen. Also normalerweise findet alle 2 Jahre so eine Tagung statt mit den Stadionsprechern der Ligen 1 bis 3, bei denen dann genau über sowas gesprochen wird. Also gibt jetzt plötzlich mehr Bombendrohungen. Wie geht denn ihr damit um? Oder wie habt ihr das bisher gemacht? Daraus kann man schon einiges ziehen. Und es gibt auch zusätzlich noch eine WhatsApp-Gruppe, die wir gegründet hatten vor einiger Zeit, wo dann auch solche Sachen mal besprochen werden. Also als banales Beispiel, ich glaube, 2 Jahre ist es jetzt her, da war die große Diskussion, über die Deutschen diskutiert hat, soll der Song Layla in den Stadien laufen, ja oder nein? Und da hat dann tatsächlich, also da haben wir in dieser Stadionsprechergruppe auch darüber diskutiert, sollen wir das machen oder nicht? und haben mehr oder weniger gemeinsam entschieden, nee, das machen wir nicht. Und dann ist der auch in fast keinem Stadion gelaufen, dieser Song. Weil es war so eine Mehrheitsentscheidung, weil wir gesagt haben, komm, wenn wir das alle machen, dann haben wir auch wenigstens ein Argument zu sagen, machen wir nicht, falls jemand nachfragt.
Du hast ja schon die Saison im DFB-Pokal angerissen und auch schon die drei großen Namen genannt. Es ging ja los mit dem Karlsruhe SC. Das fällt ja gerne mal irgendwo hinten runter, was ja immerhin auch ein Verein ist, der eine Liga drüber spielt. Und auch dort war der Ablauf ja ähnlich wie später auch, nämlich kurz vor Schluss fällt ein Tor. Diese Situation gab es beim ersten FC Saarbrücken in der Pokalsaison dreimal. Karlsruhe, Bayern und Gladbach. Gegen Frankfurt nicht, weil der Sieg ja sehr souverän war. Inwiefern spielen denn die Emotionen des Stadionsprechers bei der Ansage eines solchen Tors in der Nachspielzeit, und man weiß genau, in wenigen Sekunden ist es vorbei, dann eine Rolle?
Ich glaube, das hört man schon an der Art des Torschreis. Also ich habe in der Regel einen recht lauten und langen Torschrei. Und der ist natürlich bei besonders wichtigen oder besonders schönen Toren vielleicht noch ein Ticken lauter und länger als sonst. Aber kurioser, also ich hatte tatsächlich bei dem Treffer gegen die Bayern in der 96. Minute von Marcel Gauss, hatte ich eine komplett kuriose Situation, weil ich mich schon mental darauf eingestellt habe, dass jetzt eher die Bayern gleich dieses Tor machen werden. Und dann habe ich mich halt darauf vorbereitet, okay, ich muss jetzt gleich irgendwas Aufbauendes sagen, weil wir haben ewig lange mitgehalten. Und wenn wir jetzt so spät gegen die Bayern rausfliegen, dann ist das ja eigentlich trotzdem super, auch wenn alle enttäuscht sind. Und habe schon versucht, mir so ein paar Worte zurechtzulegen. Und war dann auch gedanklich da schon drin. Und dann gibt es eben diesen einen Vorstoß Richtung Bayern-Tor in der 96. Minute und Marcel Gauss macht dieses Tor. Und ich konnte in dem Moment gar nicht richtig erkennen, wer war es denn jetzt eigentlich? Weil natürlich alle Leute nach vorne gesprungen sind. Und dann habe ich aber das Problem, in Anführungsstrichen, ich habe 28 Sekunden Torjingle und nach 28 Sekunden muss ich den Torschützen eigentlich mit dem Stadion schreien. Ich habe ihn aber nicht gesehen und habe dann wirklich alle Leute angeschrien um mich rum. Wer war es? Wer war es? Wer war es? Keiner hat mir geantwortet. Alle haben immer nur geschrien, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Und ich war halt komplett in einem Loch. Und dann hatte ich sogar in diesem Moment eine leichte Aggression, weil ich dann dachte, warum sagt es mir denn niemand? Ich bin hier, ich muss jetzt gleich hier einen Namen sagen, aber ich weiß nicht, wer es ist. Und dann habe ich tatsächlich erst den Torschrei gemacht. Und nach dem Torschrei habe ich gesagt, kann mir jetzt mal jemand sagen, wer es war? So. Und dann hat mir irgendeiner Gausi zugerufen. Und dann kam der Torschütze ausnahmsweise ein bisschen verspätet, weil ja, ich die Info zu dem Zeitpunkt nicht hatte.
Okay, in dem Moment hätte sich ein australischer Fernsehsender gelohnt, ne, zu gucken.
Ja, definitiv. Das waren schon tolle Aufnahmen. Also egal, ob jetzt auf Englisch oder auf Französisch, wenn du dann diese Szene in verschiedensten Sprachen siehst, jedes Mal Gänsehaut.
Wie war das gegen Gladbach? 93. Minute, Kai Brünker, der Torschütze.
Da war ich total erleichtert, weil ich es gesehen habe und weil ich direkt wusste, wer der Torschütze war. Und auch, also da war die Überraschung auch riesig. Nicht so riesig wie bei den Bayern. Aber das ist natürlich, davon lebt ja auch der Fußball, von genau solchen Momenten, dass du sowas eben in der Nachspielzeit erlebst, wo du eigentlich nicht damit rechnest, dass noch irgendwas passiert. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, auch gegen Gladbach war es das erste Mal, dass wir in der zweiten Halbzeit so wirklich vorm Tor waren. Da hat auch Gladbach die ganze Zeit das Spiel gemacht. Und dann kommt halt der kleine Underdog aus der dritten Liga und macht in der 93. Minute das entscheidende Tor. Das ist natürlich Eskalation pur und den Treffer konnte ich auch in dem Moment selbst komplett genießen.
Wie ist das denn nach dem Spiel? Wann endet denn der Job des Stadionsprechers?
In der Regel so 10 bis 15 Minuten nach Spielende. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein normales Spiel ist, das jetzt keine Gefährdungslage nach dem Spiel noch hat, dann ist es so, dass ich in der Regel 4 bis 5 FCS-Songs noch spiele. Für den Weg nach Hause sozusagen, damit die Leute jetzt nicht in so einem ganz leeren, leisen Stadion nach Hause gehen müssen, sondern dass sie noch ein bisschen dieses Stadiongefühl mitnehmen können auf dem Weg nach Hause und auch damit tatsächlich die Fernsehsender, die in der Zeit ihre Interviews machen, dass auch die im Hintergrund noch ein bisschen Stadionatmosphäre haben. Weil tatsächlich, wenn die Musik dann aus ist und die Leute gehen nach Hause, dann singt ja niemand mehr. Und dann ist das wie auf dem Dorfplatz, wenn da keiner ist. Und diese Atmosphäre will man ja auch nicht unbedingt dann übers Fernsehen transportiert haben.
Die will man nicht übers Fernsehen transportiert haben, aber nach einem gewonnenen Pokalspiel schon. Wie geht's nach einem solchen Spiel weiter? Ist der Stadionsprecher dann in der Kabine dabei und filmt, wie die Mannschaft selbst jubelt und singt und tanzt? Oder ist das dann in Sachen Kommunikation jetzt genug und der Stadionsprecher bleibt vor der Tür, weil er könnte ja draußen was verraten?
Tatsächlich machen die Jungs das ganz gut schon alleine. Die haben auch alle Smartphones und filmen das. Und es ist, glaube ich, so ein kleiner Wettbewerb. Wer macht das erste Video und wer hat es als erstes gepostet, weil der wird am häufigsten dann geteilt. Ich glaube, das war nach dem Bayern-Spiel Patrick Schmidt, weil der war nämlich verletzt und konnte deswegen filmen und war deswegen ganz vorne mit dabei bei den Jubelbildern. Und ich habe in der Kabine auch nichts verloren. Das ist der heilige Ort der Mannschaft und da sollte wirklich nur reingehen, wer da auch was zu suchen hat und wer zu diesem inneren Zirkel der Mannschaft gehört. Nee, ich baute dann meinen Platz ab. Also ich habe ja so einen kleinen Platz neben dem Kabinentrakt eben und der ist normalerweise ziemlich grau. Und weil ich nicht möchte, dass der so grau ist, habe ich da jede Menge Sachen angebracht, die ich dann mit meinen FCS-Schals voll kleben kann, damit es eben auch da nicht grau, sondern blau-schwarz ist. Das baue ich dann alles ab, packe meine Technik ein, bringe die Sachen ins Auto. Und dann gehe ich auch noch mal ein Bierchen trinken, in der Regel im Stadion. Aber dann nicht in der Mannschaftskabine, sondern woanders.
Okay, wenn du einen Nachwuchsmoderator zur Seite hättest, welche Eigenschaften müsste er kommunikativ mitbringen, um Stadionsprecher werden zu können?
Kommunikativ, da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken, weil meine erste Antwort wäre tatsächlich gewesen, er muss ein blau-schwarzes Herz haben und muss die Stimmung des Stadions fühlen können. Also wissen, okay, jetzt ist gerade nicht so gute Laune angesagt, da brauche ich jetzt auch nicht mit guter Laune übers Mikrofon zu sprechen. Wobei das gehört ja auch zum Thema kommen, also dass man schon ein Gespür entwickelt, wie das Stadion gerade tickt. Sind die gerade voller Hoffnung? Sind die gerade depressiv? Sind die gerade euphorisch ohne Ende? Dann glaube ich, also was, wenn ich bin ja auch dann bei Auswärtsspielen. Also ich finde es immer sehr schön, wenn er ein Stadion spricht, wenn man merkt, dass der Stadionsprecher bei der Sache ist, aber dass er jetzt auch nicht mehr macht, als er machen muss. Also ich will jetzt mal ein Beispiel sagen, ich nenne den Kollegen jetzt nicht, aber ich nenne den Verein. Bei Wien Wiesbaden vor vielen, vielen Jahren war ich mal und da gab es einen Stadionsprecher, der hat ununterbrochen die Fans animiert oder versucht zu animieren, dass sie doch mal Stimmung machen sollen. Und sowas finde ich halt komplett daneben. Das muss nicht sein. Also, und man sollte halt schon, glaube ich, auch in der Lage sein, relativ schnell klare Informationen rüberbringen zu können, weil es kann sein, wie zum Beispiel bei dem abgesagten Spiel gegen Gladbach, dass man nur 2 Minuten Zeit hat, zu sagen, das Spiel ist jetzt abgesagt oder es gibt eine Bombendrohung oder was auch immer. Dann sollte man zum einen so ein bisschen was im Hinterkopf haben, aber auch in der Lage sein, relativ schnell darauf zu reagieren.
Okay, wenn wir die Pokalsaison des ersten FC Saarbrücken Revue passieren lassen und du wärst jetzt nicht Stadionsprecher, sondern könntest eine Schlagzeile darüber schreiben, wie lautet die?
Also die perfekte Schlagzeile hat ja Bastian Schweinsteiger geliefert mit Saarbrücken war der Pokal. Das kann man ja fast gar nicht mehr toppen. Deswegen muss ich jetzt schwer überlegen. Vielleicht sowas wie Saarbrücken hat schon wieder getan. Oder Pokal kann, also das Saarland kann Pokal. Vielleicht sowas, weil ich würde es auch gar nicht nur auf Saarbrücken beziehen. Man hat bei diesen Spielen gemerkt, dass das ganze Bundesland elektrisiert war und dass dann auch tatsächlich Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg von Saarbrücken wohnen und die sich nicht unbedingt jeden Tag wie die Fans mit dem Verein auseinandersetzen, dass auch die eine neue Beziehung und eine neue Liebe zu diesem Verein entwickelt haben und sich nicht wie früher über den FC aufregen und sagen, oh, ist der typische FC, sondern dass sie den Verein vielleicht ganz neu kennenlernen und dann auch mal neugierig werden und im Stadion vorbeikommen und sich das angucken und dann begeistert sind und wiederkommen.
Dann würde ich vielleicht noch ganz kurz zum Ende hin einen Werbeblock einschieben wollen und verraten, dass all diese Geschichten, über die wir jetzt gesprochen haben, viele von diesen Geschichten, die ja Geschichte geschrieben haben im wahrsten Sinne des Wortes, wir in ein Magazin zusammengepackt haben. Das machen mein Sohnemann, der Jannis. Das machen der Oliver Wurm aus Hamburg, fußballgold.de und ich auf 100 Seiten mit einer 15.000er Auflage. Und wenn alles gut geht, wird das Heft in den nächsten Tagen am Kiosk liegen. Und vielleicht können wir es ja auch den Fans kurz vor einem Spiel mal vorstellen, lieber Christoph.
Das sollten wir doch hinbekommen. Also wenn es ein Heft über den ersten FC Saarbrücken gibt, dann gehört auch das ins Stadion als Information und als Unterhaltungselement, dass die Fans darüber informiert werden, was es da Neues gibt.
Ich darf schon mal die Titelzeile verraten. Die lautet nämlich, du hast den Satz eben schon genannt, Saarbrücken war der Pokal von unserem 2014er Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Und ich finde auch, das hat er wunderbar zusammengefasst. Lieber Christoph, ich danke dir sehr herzlich für deine ja, tiefen Einblicke über die Arbeit eines Stadionsprechers aus kommunikativer Sicht. Ich finde, da sind einige Ansätze dabei, die auch Führungskräfte mitnehmen können. Weil das ist der Anspruch dieses Podcasts, dass jeder auch nur einen kleinen Denkanstoß für sich selbst mitnehmen kann. Deswegen vielen lieben Dank und auf viele nette blau-schwarze Stunden im Ludwigspark.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im Stadion sehen.
Bis bald.